Der 7. Oktober markiert eine Zeitenwende und der 7. Oktober ist bis heute ein Weckruf an die weltweite Christenheit. Am 7. Oktober wurde die gesamte Welt Zeuge des schlimmsten Antisemitismus seit dem Holocaust. Die palästinensische Regierung im Gazastreifen startete einen barbarischen Angriff gegen das jüdische Volk in Israel. Ich selber war am 7. Oktober in Jerusalem. Wir hatten gerade die Feier des christlichen Laubhüttenfestes abgeschlossen und hinter uns eine sehr gesegnete Zeit. Und ich bin morgens um 6:30 durch einen, ich möchte mal sagen, Wahnsinnsschlag fast aus dem Bett gefallen. Später habe ich erfahren, dass das eine Rakete war, die über unserem Hotelzimmer von dem Abwehrsystem Iron Dome vernichtet wurde. Und das sind offensichtlich sehr laute Knalls, wenn so etwas geschieht. Ich habe ziemlich den ganzen Vormittag des 7. Oktober im Schutzbunker des Hotels verbracht und habe das live miterlebt, wie es sich anfühlt, wenn ein Volk angegriffen wird. Ich bin dann zurückgekommen mit Verspätung. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich gespürt, dass ich wieder nach Israel soll. Und ich habe meine Freunde angerufen von unserem TV-Team, Kameramänner, ob sie den Mut und die Freiheit haben, auch mitzugehen. Und wir sind dann nach nicht vielen Tagen nach Israel gereist und wir waren in diesen 5 eingekreisten Ortschaften, Kibbuzim, und wir haben das alles live nochmal angeschaut. Natürlich sahen wir keine Leichen mehr, aber wir haben die Zerstörung gesehen. Ich habe dort dann mit Abgeordneten gesprochen, mit Überlebenden des Massakers. Ich habe in Jerusalem mit Holocaust-Überlebenden gesprochen, mit einem Armeesprecher, mit Analysten. Und daraus sind dann meine Eindrücke in diesem Film wiedergegeben worden. Den findet ihr auf unserer YouTube-Seite Faszination Israel, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Sehr eindrückliche Interviews. Und was ich dort gesehen habe, ich war seither 3-mal in Israel, und was ich dort gesehen habe, liebe Gemeinde, das waren Bilder des Horrors. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Kinder, Babys, ältere Leute wurden brutalst ermordet. Die Palästinenser kamen mit Flammenwerfer, haben Häuser angezündet. Viele Leute sind bei lebendigem Leibe in ihrem Haus verbrannt. Und man muss eigentlich sagen, in diesen über 30 Ortschaften haben sich an dem 7. Oktober die Tore zur Hölle geöffnet. Man kann sich nicht vorstellen, das sind ja nur einige Bilder, die ich hier zeige, aber man kann sich nicht vorstellen, was für ein Ausmaß der Zerstörung dort unten stattgefunden hat, von langer Hand minutiös geplant. Das waren keine Taten von irgendwelchen durchgeknallten Selbstmordattentätern, sondern das war alles sehr klar geplant. Ich möchte ein Beispiel herausnehmen, die Familie Kutz. Und wir müssen verstehen, am 7. Oktober haben wieder einmal die Sirenen getönt. Und die tausende Bewohner am Gazastreifen haben gedacht, das ist wieder mal ein erneuter Raketenangriff, den sie ja schon die letzten 17 Jahre gewohnt waren. Jeder war da getrillt, geschult, was er zu tun hat. Man musste schauen, dass man so schnell wie möglich in einen Schutzraum kommt. Die meisten Häuser oder Wohnungen haben Schutzräume, das ist in Israel Gesetz. Und die Familie Kutz ist in ihren Schutzraum gegangen. Sie haben nicht geahnt, dass zur gleichen Zeit tausende Palästinenser die Grenzzäune überwinden und nach Israel schwerst bewaffnet eindringen. Die gesamte Familie Kutz wurde in diesem Schutzraum, den Sie eben gesehen haben, ermordet. Und jetzt müssen wir wissen, dass die Lifnat Kutz, die ihr hier ganz rechts im Bild seht, die Mama, das war eine Friedensaktivistin, eine Künstlerin. Sie hat sich zum einen sehr stark gemacht und eingesetzt, um die Traumata, mit denen vor allem auch Kinder zu kämpfen haben in dieser Region, zu behandeln. Und sie hat eine Werkstatt aufgebaut, wo man mitarbeiten konnte, wo man mit Holz gearbeitet hat und so weiter, damit einfach die traumatisierten Menschen auf andere Gedanken kommen. Die Werkstatt wurde übernommen dann nach ihrem Tod am 7. Oktober von Ofer Baram. Ofer Baram wohnte in Sderot und er hat durch Glück diesen 7. Oktober überlebt. Und er hat dann die Leitung dieser Werkstatt übernommen. Ich habe ihn besucht, da wird es auch in Kürze eine Dokumentation über seine Geschichte geben und auch über diese Werkstatt. Und ihr seht hier Leute, die traumatisiert sind, sind Kinder dabei, Frauen und so weiter. Und natürlich nach dem 7. Oktober noch deutlicher traumatisiert wie vorher. Und man versucht sich gegenseitig zu helfen. Lifnat Kutz war eine Friedensaktivistin. Sie hatte den großen Traum, wie eigentlich die meisten, die dort unten im Grenzgebiet wohnten, dass eines Tages Frieden kommen würde und dass sie eines Tages mit den Palästinensern, mit ihren Nachbarn, Seite an Seite in Frieden leben können. Aber dieser Traum, der ist für alle Friedensaktivisten am 7. Oktober geplatzt. Ofer Barams Sohn, der wohnte mit seiner jungen Familie in Kfar Aza, ein 35-jähriger Mann, ihr seht ihn hier im Bild, 36. Und an diesem Platz, wo ich hier stehe, an dem Kibbutz Kfar Aza, wurde er ermordet. Er war einer der Sicherheitsleute, die jeder Kibbutz hatte. Und er hat gekämpft bis zur letzten Kugel. Er hat seine Familie gerettet, seine Frau und seine zwei kleinen Kinder und hat etliche andere Menschen das Leben gerettet. An dem Platz ist er dann verblutet und mit anderen 5 Sicherheitskollegen. Ganz rechts im Bild seht ihr den obersten, ich nenne es mal Bürgermeister dieser gesamten Region, Ofir Lipstein. Sein großer Traum war, eine Industrieanlage zu bauen. Er hatte dazu schon die Genehmigung der israelischen Regierung. Und sein Traum war, dort eine Industrie, eine Industrieplattform zu bauen, wo sich Unternehmen dann ansiedeln und dass 5000 Palästinenser Seite an Seite mit 5000 Juden arbeiten. Das war seine große Vision. Ich habe ihn noch getroffen, wenige Monate vor dem 7. Oktober, und er hat geglüht vor, ich möchte mal sagen, Gedanken und Ideen der Koexistenz. Für mich ein großes Vorbild. Er war einer der ersten, der am 7. Oktober erschossen wurde. Und wir müssen auch wissen, dass die palästinensische Zivilbevölkerung mitgeholfen hat, am 7. Oktober viele Juden zu verschleppen. Über 240 Juden wurden in den Gazastreifen verschleppt als Geiseln, unter anderem ein 9 Monate altes Baby, das ihr hier seht, Kfir Bibas, 9 Monate alt, es musste jetzt seinen ersten Geburtstag in einem der Terrortunnel der Hamas begehen. Der älteste Holocaust-Überlebende, die älteste Geisel, ein 85-jähriger Holocaust-Überlebender, Arie Zalmanovic. Und wir haben vor wenigen Monaten gehört, dass man seine Leiche gefunden hat. Er hat leider nicht überlebt. Und mich hat interessiert, als ich die Geschichte gehört habe, was denken denn Holocaust-Überlebende über den 7. Oktober? Und ich habe einige besucht in Jerusalem und habe ihnen die Frage gestellt, was denkt ihr zu dem 7. Oktober? Gibt es da Vergleiche zu den Zeiten, die ihr in Nazi-Deutschland überlebt habt? Und ich möchte euch mal ganz kurz einen kurzen Film zeigen, wo 3 Holocaust-Überlebende zu Wort kommen. What would be your solution, or do you have any idea if the conflict can be solved?
The two words of solution and conflict has nothing to do with the reality of this world. The reality of this world is anti-Semitism. For us, the solution, in your words, is to be aware of what is going on and not like the three apes, not listening, not seeing, and being silent. This is your civilization.
An dem Samstag, am 7. Oktober, bin ich morgen früh aufgewacht, so wie immer. Und ich habe das Fernsehen angemacht. Und dann höre ich, dass die Hamas nach Israel reingekommen. Die haben alles umgebracht, was entgegengekommen. Frauen, Kinder, ältere Leute, Babys. Das habe ich nicht gesehen in Holocaust, solche Sachen. Ich persönlich, ich war in KZ, ich war da und da, aber solche Grau, das habe ich nicht. Nein.
I am a Holocaust survivor and I lost my whole family. But people hate the Jews. They've hated the Jews since the time of Christ. They hated the Jews for different reasons. In the 1920s, they hated us for our religion. In the 1930s, they hated us for our race. And now they hate us because we have a state. I think there are many, many similarities. The Nazis wanted to eradicate all the Jews. The Arabs want to get rid of all the Jews. They keep on saying, from the river to the sea. What they're saying is, from one end to the other, no Jews will be in this land. Have to get rid of, from the river to the sea, every Jew will have to go and free Palestine.
Schon am Abend des 7. Oktober, ich war noch in Jerusalem, hat man uns erklärt in den Medien, ich habe das dann abends, habe mich zugeschaltet in die deutschen Medien, und man hat uns erklärt, auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat Ähnliches gesagt, wie es zu diesem Terrorangriff kam. Und man hat gesagt, es entstand nicht in einem Vakuum, das hat Gründe. Und das alte Narrativ wurde wieder ausgepackt. Israel besetzt völkerrechtswidrig arabisches Land. Die Besatzung Palästinas durch Israel ist illegal. Was ich nicht verstehe, ihr seht hier im Bild Gush Katif. Das waren einmal 23 Ortschaften, jüdische Ortschaften im Gazastreifen, in denen 8.000, 9.000 Juden gewohnt haben. Und sie haben dort seit vielen Jahrzehnten landwirtschaftliche Betriebe aufgebaut, in denen übrigens tausende Palästinenser aus dem Gazastreifen Arbeit fanden und gut bezahlt wurden. Und ihr erinnert euch vielleicht, während der Intifada in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahre. Da war die viel beschworene politische Parole, dieser politische Druck, der auf Israel ausgeübt wurde, Land für Frieden. Und man hat immer wieder gesagt, wenn die Juden das Land verlassen, dann wird Frieden kommen. 2005 wurden diese Ortschaften geräumt und die Familien mussten unter großen Schmerzen ihre Häuser verlassen. Viele davon waren noch gar nicht abbezahlt. Und der Gazastreifen wurde sozusagen judenrein. 23 blühende Ortschaften wurden danach zerstört, in erster Linie von den Palästinensern. Frieden kam nicht. Was kam? Es war Terror und Raketen. Israel musste Sicherheitszäune bauen, um sich vor den Terroranschlägen aus dem Gazastreifen zu schützen. Die Politik und die Medien haben es so dargestellt, Israel hat das größte Freiluftgefängnis der Welt hergestellt. Und trotzdem hat Israel an dem Friedenswillen festgehalten. Noch am 6. Oktober durften circa 20.000 Palästinenser mit einer Arbeitserlaubnis nach Israel kommen und haben dort gearbeitet. Und der Plan war, 40.000, 60.000, 80.000 Arbeitsbewilligungen in den kommenden Monaten und Jahren zu erteilen. Der Industriepark, der geplante, von dem ich eben erzählt habe, der hätte da auch eine große Rolle gespielt. Israel wird vorgeworfen, vor allem nach dem 7. Oktober, ein imperialistischer Apartheidsstaat zu sein. Und ihr Lieben, imperialistische Staaten führen Angriffskriege und sie wollen ihren Machtbereich vergrößern. Israel hat etliche Kriege geführt, aber es waren alles Verteidigungskriege. Immer wurden sie angegriffen. Schon bei der Gründung auf Grundlage der Vereinten Nationen am 14. Mai 1948 wurde Israel von 5 Nachbarländern angegriffen. Das Verhältnis war damals 40 gut ausgerüstete arabische Soldaten mit einer Armee, mit Panzer und so weiter gegen einen kaum bewaffneten Juden. Und jeder hat damals gedacht, Mission Impossible. Der amerikanische Präsident hat wenige Tage zuvor David Ben-Gurion angerufen und hat gesagt, gründet ja nicht am 14. Mai, wenn das britische Mandat zu Ende geht, einen Staat. Ihr werdet's nicht überleben. Und er hatte eigentlich menschlich recht. Aber liebe Gemeinde, hier gibt es uralte Aufschriebe, die vor 2500 Jahren aufgeschrieben wurden von jüdischen Propheten. Und Gott hält sich an sein Wort. Was lange währt, wurde am 14. Mai gut und das jüdische Volk bekam wieder einen Staat, so wie es die Propheten notiert haben. Gott hat darüber gewacht. Und wir wollen uns mal ganz kurz ein Bild anschauen, wie es vor 1948 in den Nachbarländern Israels ausgesehen hat, wenn wir an Apartheidstaat oder imperialistischer Staat denken. Das sind die Nachbar oder einige der Nachbarländer Israels. Und da seht ihr, wie viele Juden in diesen Ländern gewohnt haben, bis zum Unabhängigkeitskrieg. Heute wohnen kaum noch Juden in diesen Ländern, weil es ihnen nicht mehr möglich ist. Sie würden in Lebensgefahr sein oder sind in Lebensgefahr. Es gibt noch Juden im Iran ganz nebenbei. Sie haben aber ihre Identität verdeckt und leben quasi als Muslime im Iran. Und schaut euch mal das Bild an mit Israel. Da gab es 1948 156.000 Araber und heute gibt es fast 2,2 Millionen. Und wir dürfen nicht vergessen, Rina Quint hat gesagt, alle Araber wollen, dass wir dort verschwinden. Das muss ich ein bisschen korrigieren. Es leben in Israel 1,9 Araber in Israel mit einem israelischen Pass. Und die Koexistenz zwischen Juden und diesen Arabern ist eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut. Ich habe ja auch etliche Berichte darüber gebracht und etliche Dokumentationen über die wirklich hervorragende Koexistenz, die bisher stattgefunden hat, in diesen Filmen dokumentiert. Wir wollen beten, dass diese tollen Projekte der Koexistenz weiter funktionieren. Und ich habe die letzten Monate in Israel etliche dieser Initiativen besucht und ich muss sagen, Gott sei Dank, wenn auch mit angezogener Handbremse, aber Gott sei Dank funktionieren die meisten dieser Initiativen bis heute. Und da wollen wir mithelfen, da hilft auch die ICJ mit, dass diese Initiativen weitergehen können. Ich möchte noch ein Bild zeigen. Das ist die Arabische Liga. Sie besteht seit 1945 aus 22 Staaten. Und ich muss die Frage stellen, seht ihr, Nachkommen sollen einmal alle Menschen auf der ganzen Welt gesegnet werden. Und dann macht Gott mit ihm einen Bund und hat ihm, damit er diesen Bund auch erfüllen kann, ein Land gegeben. Und das Land hat Gott auch im Himmel irgendwo abgesteckt. Vom Strom Ägyptens, das ist der Nil, bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Dieses Gebiet wird immer wieder in der Bibel, in den ersten Büchern Mose erwähnt. Mose erwähnt es nochmal ganz am Schluss im fünften Buch Mose. Und ich habe mir erlaubt, da mal dieses Gebet, und ich glaube, ich habe es sehr vorsichtig eingezeichnet,